Sun Times. Außenpolitik ganz nah. Wir entdecken die Welt. Analysen, Meinungen und Geschichten zu den Hintergründen internationaler Politik. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de.
Heute ist Dienstag, der 14. April 2026. Willkommen zur 95. Folge der Foreign Times. Alexander Clarkson, ich grüße dich.
Hi.
Alex, wer bist du und was machst du?
Ich bin Lecturer für europäische Politik und Geschichte in King's College London. Ein Großteil meiner Forschung über Diasporen und ein anderer Teil über Grenzkriege. Auch der Fokus ist in diesem Bereich. Mache ich ja auch viel über den Nahen Osten, wie auch Russland und Sahel, weil es einfach natürlich Grenzsysteme und die militärische Sicherheit und die Diasporen der EU sehr beeinflusst.
Und du bist heute unterwegs, deswegen ist deine Tonqualität ein wenig gemindert.
Ja, ich bin.
Deutschland macht's möglich.
So, ja, es ist das WLAN in meiner Berliner, das ist ein ganz anderes Thema für ein anderes Podcast, aber das WLAN in meiner Berliner Wohnung ist einfach immer, naja, egal.
Gut, wer da Hilfe beileisten möchte. Er kann mir eine Mail schreiben, ich vermittle dann zum Alex. Aber unabhängig davon, wir haben heute ein schönes Thema, weil wir beide sind unglaublich genervt vom Thema Iran, aber nicht wegen Iran, weil der ist ja vielleicht sehr erwartbar, sondern wegen dem, was wir da so hören und lesen in den letzten, das sind ja jetzt auch schon 6-7 Wochen rum, ne?
Ja.
Krieg. Vorher hat man ja auch schon viel lesen müssen, aber seitdem ist es intensivst. Und ich will mal anfangen mit einer sehr offensichtlichen Sache, Alex, die mir aufgefallen ist. Die Leute hassen Donald Trump so sehr, wirklich so sehr, dass sie die Neigung haben, erstens alles, was passiert, im Sinne Irans auszulegen, also positiv. Und zweitens, es ihnen aber auch unglaublich wichtig ist, dass Donald Trump verliert, wenn nicht sogar wichtiger, dass Donald Trump verliert, als dass die mörderischen Mullahs im Iran verlieren. Und das finde ich ziemlich schräg, muss ich sagen.
Auf der moralischen Ebene sowieso. Ich bin kein Trump-Fan. Ich will auch, dass Trump scheitert. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass Trump scheitert. Und ich glaube, er wird ja auch in diesem Krieg im engeren strategischen Sinne scheitern. Das war schon nach Tag 3 oder 4. Ich glaube, wir haben uns 4 oder 5 Tage danach besprochen. Da war noch schon noch vieles offen. Da war eine unheimliche Dynamik im Gange. Aber wir waren schon skeptisch, dass das schnell geht. Und ich glaube, es gibt durchaus Möglichkeiten. Und das kommt zum zweiten Punkt, aber komme ich gleich. Aber erstens, ich meine, okay, es war nach Tag 3 oder 4 klar, dass die Amerikaner so schnell ihre strategischen Ziele nicht erreichen werden. Die Israelis, von dem oft nicht gesprochen wird, das finde ich auch ganz interessant. Der ganze Fokus ist auf Trump. Und es wird nicht oft genug davon gesprochen, dass ein großer Teil dieser Bombardierung von Israelis für womöglich andere Ziele durchgeführt wurden. Dass die Israelis vielleicht eine andere Agenda haben, aber das würde oft, die Netanyahu und Trump werden zu oft gleichgesetzt. Und okay, auf einer moralischen Ebene, das ist ein Regime, das Hunderttausenden von Leuten getötet hat. Es gibt viele von Faisal Itani bis anderen sehr, sehr erfahrenen Kommentatoren aus der arabischen Welt, die zwar auch nicht pro Trump sind, aber für eine viel, viel nuanciertere Darstellung der Einstellung vieler Menschen in Ägypten oder in den Golfstaaten oder in Irak gegenüber diesem iranischen Regime beschreiben, dass man nicht in diesen Debatten in der EU oder in UK oder USA sieht, die wirklich sehr dazu tendieren, das iranischen Regimes nachzuahmen. Das ist, weil dieses iranische Regime hat immensen Schaden nicht nur gegenüber der eigenen Bevölkerung durchgeführt. Sie haben Zehntausende von Menschen ermordet im Januar, gerade wegen diesem Aufstand, wegen der Inflation. Aber auch, weil dieses Regime durch diese Proxy-Militias, durch diese Milizen, die sie sponsort in der ganzen Region, auch immensen Schaden, Hunderttausende von Toten in der ganzen arabischen Welt. Nicht nur in den letzten paar Jahren, seit dem libanesischen Bürgerkrieg in den 80er Jahren und in Irak über die letzten 20 Jahre und in Jemen und so weiter und so fort. Erstmal muss man sagen, es ist durchaus möglich, Trump als Katastrophe zu betrachten und Trump als, ich glaube, schon jetzt eine gescheiterte Figur, die jetzt in diesem engeren Sinne seit dieser Kriegsführung wahrscheinlich scheitern wird, ohne den iranischen Regime irgendwie plötzlich als neuen Vietcong darzustellen. Was auch problematisch ist, weil das nordvietnamesische Regime und die unterschiedlichen Gruppen, die sie gesponsert hat in Südvietnam, waren ja auch nicht die Menschenrechtsverteidiger, wie sie dargestellt wurden in den 60er und 70er Jahren und das so nebenbei. Und das ist dieses Reflex, ne? Trump böse, das heißt, die Iraner müssen irgendwie moralisch aufgeladen werden. Das zweite Problem, und das kommt aus das fließt daraus hinaus, ist, es wird dann die Kompetenz und die Fähigkeiten und die Ressourcen und die militärischen Mittel, die sie zur Verfügung haben, des iranischen Regimes, dann massivst überschätzt. Und ich finde es das wirklich schon, es ist auch möglich zu sagen, okay, die Amerikaner haben nicht das iranische Regime ausgeschaltet, das iranische Regime wird wahrscheinlich über den Kriegsende hinaus auf irgendeine Art und Weise überleben. Und damit ist Trump gescheitert. Und dann ist Netanyahu zum Opfer. Womit ich Netanyahu weniger. Auf der anderen Seite, das amerikanische Militär, die amerikanische Luftwaffe, Marine und auch die Bodenkräfte haben eine unüberwältigende militärische Macht. Sie haben Kontrolle über den Luftraum in Iran, die völlige Kontrolle. Die haben die gesamte Marine gesenkt. Okay, die islamische Revolutionsgarden haben natürlich diese schnelle kleine Boote, die große Schwierigkeiten schaffen können. Aber ein Großteil dieser Marinefähigkeiten sind versenkt worden. Es gibt einen massiven Schaden an der iranischen Infrastruktur und an der iranischen Wirtschaft. Und ich glaube, wenn das so weitergeht, ist das iranische Wirtschaftsmodell, wie wir es jetzt gesehen haben, das sowieso in einer Todesspirale sich befunden hat, nicht mehr in die Art und Weise aufrechtzuerhalten wie vor dem Krieg. Das heißt, es werden lauter Sachen verwendet aus diesem überwältigenden und ich meine ja auch verständlichen Hass gegenüber Trump und diese moralische Abscheu gegenüber das, was Netanyahu zum Beispiel in Gaza gemacht hat oder im Südlibanon, schwingt der Pendel zu einer massiven Überkorrektur, zur massiven Überschätzung des iranischen Regimes. Trump wird wahrscheinlich scheitern, weil das iranische Regime auf irgendeine Weise überlebt, womöglich auch ein Verhandlungsergebnis kriegt, wie die Sanktionen zu lindern, oder das sehe ich, das ist durchaus möglich, aber dieses Regime als Sieger darzustellen oder als besonders kompetent oder geschickt, oder wenn dieses Regime so strategisch weitsichtig wäre, wäre dieses Krieg nie entstanden, weil die Deterrence-Effekt, dieser Abschreckungseffekt dieser Milizen wie Hezbollah und anderen Organisationen Jemen so stark wären, dass die USA und Israel nie angegriffen hätten von Anfang an. Das heißt, ich finde diese ganze Darstellung dieses Problems, und das ist analytisch auch problematisch, weil es langfristigen Entwicklungen in Iran rauslässt und durchaus andere Machtvakuume, die entstehen könnten, wenn die Iraner unter Schwierigkeiten geraten, wirklich auch ignoriert. Und ich finde das einfach moralisch katastrophal, sowie auch als analytische Frage, als strategische Sicht, eine katastrophale Sicht.
Mal ein Beispiel aktueller Natur. Gestern kam die Nachricht aus dem Iran. Das sind tatsächlich Sachen, die nimmt im Westen keiner wahr. Und das ist ein echtes Problem. Da hat der Chef der Notenbank durchblicken lassen, dass der Krieg ungefähr 2 Millionen Arbeitsplätze kosten wird.
Ja, das mehr heißt, wahrscheinlich.
Im Iran werden höchstwahrscheinlich 2 Millionen Arbeitsplätze oder auch mehr, ne? Das werden wir mal sehen. Also da ging es jetzt schon um die langfristige Auswirkung. Ein paar werden ja wieder entstehen, werden dann einfach nicht mehr da sein. Und auch wenn wir darüber reden, dass Iran halt eine Schmuggel- und Schattenwirtschaft und sonst noch was ist, Leute, die keinen Job haben, schaffen keine finanziellen Werte, die dann auch das Mullah-Regime wieder weiter verwenden kann für seine, Expansion, die es ja durchaus betrieben hat in den letzten Jahrzehnten. Ich bin letztens auch auf einen Post auf X gestoßen von so einem alten Obama-Mann, der dann auch wirklich exzessiv quasi auf Trump draufgehauen hat, halt unter völliger Verkenntnis dessen, was Obama mit JCPOA angerichtet hat, weil die Idee von Obama war damals, also wir geben dem Iran jetzt hier ein bisschen Spielraum, wir geben dem ein bisschen Geld, ne? Also Freilassung von eingefrorenen Geldern, die können wieder ein bisschen mehr Geschäft machen, Sanktionen werden gesenkt und so weiter und so fort. Und dann entsteht im Iran ein Wirtschaftswachstum und daraus wieder eine Zivilgesellschaft, die dann den Iran zum Positiven verändern wird. Wir nannten das in Deutschland früher mal Wandel durch Handel.
Ja, ja. Ne? Ist ja auch in Russland so gut gegangen. Ne?
Das ist auch super gelaufen. Ja, ja. So, was hat Iran in der Folge gemacht? Sie haben tatsächlich ein paar Milliarden reinbekommen. Sie haben ein bisschen Aufschwung erlebt. Und dieses ganze Geld wurde halt unter anderem in die Milizen und noch viel schlimmer in den Aufbau von Produktionskapazitäten dieser Milizen gesteckt. Also im Irak sehen wir ältere Shahed-Drohnen, die höchstwahrscheinlich auch dort zumindest zusammengesetzt werden. Wir sehen bei den Houthis Produktionsanlagen, die sich jedes Jahr quasi vergrößern. Man sieht das anhand dieser Lichtentwicklung, die man über Satellitenbilder ausmachen kann. Die werden größer. Da gibt es sehr gute Studien, die sich damit befassen. Vor allen Dingen damit, dass früher haben die Iraner halt die Raketen da reingekarrt. Heute ist es halt so, dass die weltweit, meisten Teile kommen aus China, Teile einkaufen, die dann zusammenstöpseln und sich daraus Raketen bauen. Und die werden dann halt auch jedes Jahr besser, diese Raketen. Also das sind jetzt keine Gimpels mehr, wie man sagen
kann. Obwohl auf der anderen Seite würde ich diese Idee, dass die Houthis immer das tun werden, was die Iraner wollen, finde ich auch problematisch. Aber das ist für eine spätere Phase dieses Gesprächs.
Ja, glaube ich auch, dass es für eine spätere Phase des Podcasts ist. Aber da haben wir tatsächlich eine Differenz, weil ich bin ja der Meinung, dass die ideologische Brüder sind. Und das wäre dann mein nächster Punkt, was halt auch komplett übersehen wird, ist, dass auch die Revolutionsgarden im Iran eine, das ist halt religiös geprägt und haben ein religiöses Anliegen. Und ich finde, man sieht eigentlich sehr gut daran, wie das Regime sich gerade verhält, dass die Religion eigentlich der eigentliche Kitt ist in der Führung. Der hält die zusammen. Das ist ideologisch geprägt. Die sind bereit zu sterben. Ja, auch weil sie halt religiös betrachtet erst durch Sterben geboren werden. Ne? Also das wird massiv unterschätzt. Das wurde auch bei Putin massiv unterschätzt. Und das sind aber Debatten, die gar nicht mehr stattfinden. Also wirklich gar nicht mehr stattfinden. Also es wird gar nicht mehr auf die Details geguckt, sondern nur noch, wie scheiße es Trump geht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich nur ein Social-Media-Phänomen ist, weil ich nehme das auch außerhalb von Social-Media wahr.
Ich nehme das auch außerhalb von Social-Media wahr. Und was mich, das ist vielleicht eine andere Betrachtung, was mich sehr erschreckt, ist in den letzten Jahren, wo ich, wie man sagt ja in Englisch, im real world, in der realen Welt, mit Menschen zu tun hatte oder Meetings mit Menschen, die auch politische Entscheidungsträger sind oder in der Whitehall oder hier auch in Deutschland im Auswärtiges Amt oder anderen bürokratischen Ebenen, die durch aus Entscheidungsträger sind oder auch Investoren. Das ist auch etwas anderes, was ich hin und wieder mache, ist mit Investoren zu sprechen. Und diese Trennwand zwischen dieser Online-Welt, dieser online-hysterischen Nachrichtenzyklen, die auf und ab gehen. Und was ich oft immer erhofft habe, dass eine weniger hysterisch, eine mehr langfristige Betrachtungsfähigkeit vielleicht. Diese Trennwand ist fast aufgehoben. Es gibt diesen, im englischen Sprachraum, diesen bescheuerten Taco-Meme. Trump always chickens out. Mhm. Ich kritisiere nicht den Financial Times-Journalisten Katie Mark und Robin Omsang, die es erfunden hatten, weil als es um die Zöllen ging, war das nicht notwendigerweise falsch. Und nur das hat so ein Eigenleben entwickelt. Das heißt, jedes Mal, wenn Trump eine Eskalation durchführt, sagen lauter Leute, auch nicht nur online, aber auch in der Reihe, oh Taco, Trump wird wieder eine Umkehr machen, er wird wieder Angst kriegen vor den Märkten. Nur wenn man es sich genau betrachtet, wenn er wirklich so eine Angst vor den Märkten hätte, hätte niemals eskaliert. Und es gibt genug Fälle, wo Trump einfach weiter und weiter und weiter schiebt, obwohl es ganz klar ist, dass es eine Verlustrechnung ist, lange nachdem die Märkte reagiert haben. Das heißt, diese Memes, diese Hysterisierung auf den sozialen Medien, die hat mehr und mehr einen toxischen Einfluss auf die reale Welt, wenn man diese Diskussionen oder Entscheidungslaufbahnen sich ansieht, in der Nicht-Online-Welt. Und das macht mich sehr nervös. Und gerade diese massive, erstens Überschätzung der Kapazitäten des Regimes, Überschätzung der Stabilität des iranischen Staates, eine katastrophale Desinteresse in den Zustand der iranischen Wirtschaft, ein Desinteresse oder Unterschätzung der ideologischen Faktoren, die ein Regime in Iran antreiben können, Riesenfehler zu machen. Und das sah man auch in der Vergangenheit. Als letzter Punkt, und da stimme ich mit dazu. Wenn wir zurück in den 80er Jahren gingen, in den letzten Endphase des Krieges mit den Irak, diesen achtjährigen Krieg, wo Iran eigentlich, und da gibt es fast Parallelen an der Krieg zwischen Ukraine und Russland, eigentlich war der Endzustand dieses Krieges schon 1982, 83 entschieden. Und aber Khomeini und ein Großteil der iranischen Führung ist von einem Verteidigungskrieg, einem sehr legitimen Verteidigungskrieg, über in einen Angriffskrieg gegen den Irak eingegangen. Die wollten Saddam stürzen. Es hat 3 Jahre gedauert und zu mehreren Eskalationen bis zum Tankerkrieg, bis zu einer direkten Konfrontation mit der USA, weil die Iraner auch dann versucht haben, die Hormuzstraße zu schließen oder den Ölverkehr zu beeinflussen oder zu stoppen, um ihre Kriegsziele zu erreichen. Es hat Jahre gedauert, den Khomeini und Teilen der Elite zur Überzeugung zu bringen, dass die jetzt in eine Sackgasse waren, dass die eigentlich wirklich ein guten Verhandlungsergebnis hätten kriegen können. Und nicht, aber Khomeini hat immer gesagt, nee, wir werden weiter treiben, bis sonst. Und das war eine religiöse, es gab diese religiöse Idee, dass sie damit die irakische schiitische Bevölkerung befreien wollte, obwohl diese schiitische Bevölkerung ist natürlich heterogen immer gewesen in Irak. Und dieses iranische Regime hat ein ideologisches Element, wo es immer wieder den Zeitpunkt verpasst, den optimalen Verhandlungsergebnis für sich zu erreichen. Und ich glaube, das sieht man jetzt auch hier jetzt. Der optimale Zeit für dieses iranische Regime, wirklich einen sehr guten für Iran, für dieses Regime Verhandlungsergebnis zu gehen, ist jetzt. Die sollten, die Straße von Hormuz ist eine Karte, die sie spielen können. Das können sie runterlegen und sagen, okay, weil diese Idee, dass sie Zöllen in Friedenszeiten Zöllen unilateral abnehmen können von Schiffen durch den Straße von Hormuz, ist auch völlig irrealistisch. Das ist iranische Propaganda. Die Omanis werden da nicht mitspielen, die Golfstaaten werden da nicht mitspielen, die Chinesen werden da nicht mitspielen. In Kriegszeiten ist es eine sehr, sehr gute Verhandlungskarte, um womöglich vielleicht wieder eine Sanktionslinderung zu kriegen, vielleicht mehr Geldflüsse zu kriegen, um die interne Wirtschaft zu stabilisieren. Nur das Risiko ist, und aus dieses Risiko wird damit auch verschärft, indem man diese externe Reaktionen in der westlichen Welt, in Europa und USA, wo alle sagen, ja, die Iraner sind Genies und bla bla, sie haben die Allmacht. Wenn die Iraner zu lange warten, dann bauen diese langfristigen wirtschaftlichen Schäden auf, dieses Regime 2, 3, 4 Schritten später Riesenprobleme bereiten werden. Es wird immer wieder vergessen, dass dieser Januaraufstand ist nicht während des Krieges im letzten Sommer passiert. Ne? Es war wirklich aus Sinne der lokalen Bevölkerung, auch wenn man ein Regime hasst, macht es Sinn, einfach abzuwarten und zu sehen, was passiert. Nur, nachdem diese Kriegsmobilisierung ein bisschen abgeflaut ist, war die Hyperinflation zum Teil wegen des Kredites und zum Teil wegen der massiven Misswirtschaft und Missmanagement des Regimes so schlimm, dass die Menschen es nicht mehr aushalten konnten und es gab einen Aufstand. Und das heißt, es wird diese ganze wirtschaftliche Komponente ignoriert, es wird die ganze ideologische Starrheit des Regimes ignoriert, es wird das Inkompetenz dieses Regimes. Dieses Regime ist auch wirtschaftlich und strategisch auch oft inkompetent. Die haben alles verloren in Syrien. In Libanon, ich meine, was die Israelis machen, ist auf moralischer Ebene verwerflich. Auf taktischer Ebene, das ist klassische israelische Taktik, dass die einfach alles weg. Ich meine, es wird wieder immer über den Widerstand von Hezbollah gesprochen. Das ist sozusagen diese Fehlanalyse Irans im Kleinen. Oh, Hezbollah ist immer noch da und Hamas ist immer noch da. Aber das sind nicht mehr die Massenbewegungen und die bewaffneten Bewegungen, die sie waren vor drei, vier Jahren. Hezbollah ist auch nicht mehr das Organisation, das es war. Aber Hezbollah ist wieder mal ein Fall, wo man diese ideologische Starrheit sieht, die denen wirklich womöglich eine viel schlimmere Ausgabe machen, als wenn sie jetzt ein Verhandlungsergebnis holen würden und dann ein bisschen abwarten würden, bis die innenpolitische Situation in Israel sich wieder destabilisiert, was es auch nach diesem Krieg auch tun wird. Für mich ist das einfach, wir sehen gerade die Amerikaner, ich glaube in Europa hat man ein bisschen nuancierteren Verständnis, aber gerade in diesem amerikanischen Kontext und die amerikanischen Diskurse dominieren den sozialen Medien, die wir benutzen, die viele Menschen benutzen, nicht nur Twitter oder Blue Sky, aber auch Facebook, WhatsApp, Instagram und so. Und das Problem ist, weil diese amerikanische politische Szene, gerade von diesen Obama-Generationen Leute, die, man muss ja auch, vielleicht ein letzter Punkt, es ist nicht nur Hass auf Trump, es gibt viele Menschen aus dieser Obama-Generation, die ihre Entscheidungen und ihre Fehlentscheidungen verteidigen wollen. Und gerade die Obama-Außenpolitik hat Riesenfehler gemacht. Ja, massive Fehler gegenüber Putin, massiven Fehler gegen den iranischen Regime, große Fehler gegenüber Kuba und so weiter und so fort. Obama ist natürlich ein besserer Präsident als Trump. Aber man hat eben sehr, sehr viele Leute, die mit diesen innenpolitisch, und nicht nur das, viele Leute, die Akademiker in den USA, die zum Beispiel Abschreckung oder Raketenfragen Spezialisten sind oder bei Iran-Fragen, haben alle ihren Ruf auf diesen Deal mit den Iran in 2010er aufgebaut. Das heißt, die haben durchaus einen sehr persönlichen Grund zu sagen, oh, das war ein Genie-Deal und was Trump macht, ist eine Katastrophe. Diese Katastrophe ist Trump, in Trumps Verantwortung, aber dieses JCPOA-Deal hat auch vieles dazu beigetragen, um uns zu dieser Situation zu bringen, in der wir jetzt sind, weil es war zu weich. Trump ist zu brachial und das war zu weich. Es war, wie gesagt, wir sind in eine Situation gelangt, wo wir alle Gefangenen sind in einem amerikanischen innenpolitischen Diskurs, die wirklich unsere Wahrnehmung der Entwicklungen im Golfe und anderen Teilen des Weltes massiv verzerrt.
So, Alex, jetzt musst du mal Stopp machen, weil sonst kann ich das nicht mehr aufräumen.
Sorry.
Jetzt hast du ja sehr, sehr viele Themen aufgemacht. Ich habe gerade eben eingeworfen, dass ich Trump außenpolitisch besser finde als Obama. Ich weiß, dass das gerade sehr schwer ist nachzuvollziehen und definitiv dieser Krieg im Iran, den er da angezettelt hat, der ist auch definitiv eine große Fehlkalkulation. Mhm. Das Ding ist, in Sachen Golf hat Trump immer zumindest mal eine Idee gehabt. Er hat jetzt im Grunde gegen seine eigene Idee verstoßen mit diesem Krieg gegen Iran. Aber ich glaube, es wird sehr stark unterschätzt. Und du hast jetzt JCPOA gesagt, aber da war ja auch noch Libyen, da war ja auch noch Syrien. Ja, also Obama hat sehr, sehr viele Dinge aus meiner Sicht so falsch gemacht, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Also ich glaube, dass er ein nicht zu unterschätzender Faktor in dem ist, was jetzt Trump vollendet hat. Ja, also natürlich liegt dann die Entscheidung immer noch bei Trump, aber die Vorbereitung würde ich da durchaus auch in mancherlei Hinsicht bei Obama. Und man darf ja immer nicht vergessen, in der Folge bei Joe Biden, der ja auch diese Dinge weiter betrieben hat. Also wenn du dir, auch wenn du mit US-Leuten gesprochen hast in der Zeit, ne, als Biden regiert hat, die waren ja, also die haben das, was wir jetzt sehen von den Obama-Leuten, haben die ja 1:1 gemacht. Also die wollten quasi JCPOA wieder haben. Die haben, was ja auch nicht, weil die Situation schon anders war, nicht hingekriegt haben. Und sie haben halt nicht mit der Realität der ganzen Region gearbeitet. Mein Beispiel, Hezbollah, finde ich total interessant in der Hinsicht. Hezbollah ist ja eine iranische Miliz, die ja versucht, den Libanon zu regieren, was ihr auch teilweise gelingt. Und letztens haben wir gesehen, dass als der der Waffenstillstand zwischen USA und Iran stattgefunden hat, haben ja die Iraner plötzlich versucht, den Libanon damit reinzudrücken. Und ich glaube auch wirklich, dass sie das versucht haben, im Nachgang da reinzudrücken. Also nach allem, was ich gelesen habe, war das so ein diplomatischer Stunt. Deswegen haben sie, der einerseits dazu geführt hat, dass sie ihre Straße von Hormuz weiter zumachen können, aber gleichzeitig auch, dass sie Hisbollah damit reinsetzen wollen. Das Problem an der Sache ist, und da finde ich auch wieder so unsere ganzen analytischen Kumpels da, ich meine, die verstehen nicht mal, dass Libanon ein eigener Staat ist. Und du kannst nicht mit Iran über die Zukunft vom Libanon verhandeln. Damit anerkennst du, dass Hisbollah Libanon regiert. Das ist ja eine Katastrophe, wenn du sowas tust.
Und die Israelis werden also langfristig kein...
Kann da irgendwelche Side-Deals machen? Ja, die verstehen das, die Israelis, ne? Also denen ist das natürlich klar. Also Netanyahu ist da fit genug. Ob Trump die ganze Zeit klar ist, da habe ich auch so meine Zweifel, ne? Und da gibt es sicherlich auch Fragezeichen. Aber dass die das nicht verstehen, das ist doch irre.
Was das ja auch fehlgeleitet ist, ist diese Idee, dass das Problem in Israel nur Netanyahu ist. Wenn die Amerikaner einseitig mit den Iranern machen, dass Hezbollah nicht wirklich zurückstellt zu einer Lage, wo es einer von diesen vielen ehemaligen Milizen ist, in der libanesischen Politik, die eine Partei hat, die großen Einfluss auf der Politik hat, aber nicht alleine dominieren kann, einer untergleichen ist. Weil die alle anderen ehemaligen Bürgerkriegsmilizen der 80er Jahre spielen immer noch eine sehr wichtige Rolle als Parteien oder als Repräsentanten ihrer jeweiligen Community, wegen sektärischen oder sozialen Gruppe. Und ich glaube, Hezbollah wird nicht viel verschwinden. Da sind die Israelis völlig unrealistisch. Das wird eine politische Partei wie Amal oder eine andere sein. Die werden diesen großen Einfluss haben. Und damit auch womöglich die Einfluss Irans haben. Aber es ist diese Fähigkeit, Hezbollah als Staat im Staate, den libanesischen Staat zu dominieren, das zum Ende zu bringen, ist im Interesse Israels und im Interesse Libanons. Und das wird auch die moderateste und liberalste israelische Regierung, auch die jetzt in Friedensproteste sind, werden darauf bestehen, dass Hezbollah militärisch niedergeringt wird, bis Hezbollah erkennt, dass es nur eine andere Version von Amal sein kann oder von Jiajias Partei oder von den ehemaligen Falangisten oder wer auch immer da noch ist, oder von den Hariri-Parteien und so weiter. Damit werden sich wahrscheinlich alle Israelis, abgesehen von Netanyahu, und Netanyahu ist auf dieser Ebene katastrophal, weil er ist ein Absolutist. Er will die absolute Zerstörung Israels Feinde. Nichts wird so weit niederzuringen, dass sie keine mehr Bedrohung mehr sind, sondern die absolute Zerstörung. Das ist natürlich auch strategisch unrealistisch und auch katastrophal. Das will ich ja auch nicht lindern, diese moralischen, strategischen Fehler der israelischen Seite.
Nein, es ist ja völliger Quatsch. Wenn du dir mal anguckst, wie die Libanon zerbombt haben seit dem 8.10.2023. Ja. Und die Hisbollah ist immer noch in der Lage, da Raketen rüber zu schießen. Ja, vielleicht nicht viele. Dann setzen sie da mehr auf Drohnen, weil die einfacher zu bekommen sind und viel billiger. Sind ja auch die Gelder aus Venezuela werden ja auch eher knapper aus den Goldminen da. Also, wenn man sich das mal anschaut, wie lange die da im Libanon, und die haben ja, sind ja auch schon immer mal wieder da drüber gegangen. Also, nach so einer Zeit kannst du nicht sagen, dass die militärische Kampagne gegen Hisbollah im Sinne einer Zerstörung Hisbollahs erfolgreich ist. Yeah. Das ist eine Aufgabe, die müsste Israel zusammen mit Libanon erledigen. Und im Grunde, und das ist halt das Problem mit Netanyahu an der Stelle und seiner Regierung, im Grunde wäre Libanon, glaube ich, jetzt an einem Punkt, wo man sagen könnte, da gibt es eine Chance.
Ja.
Aber das ist natürlich super schwierig und unrealistisch im Sinne von, dass das auch einen Bürgerkrieg bedeuten könnte im Libanon.
Aber es braucht eine andere israelische Regierung. Was ich auch finde, das israelische Militär ist an Kriegsverbrechen beteiligt worden. Das kann man nicht auslindern. Es gibt zu große, große moralische und verbrecherische Elemente in diesen Regierung, fast Regime unter Netanyahu, was man jetzt im Westbank sieht, im Westjordanland oder und so weiter und so fort. Ohne Frage. Aber auch eine moderatere israelische Regierung wird seine Sicherheitsinteresse bewahren. Israel hat nukleare Waffen, es hat 10 Millionen Menschen. Das ist ein Staat, das nicht verschwinden wird. Und das ist ein Staat, mit dem sich die Libanesen raufen können. Und es gibt viele, viele arabische libanesische Stimmen, die keine Hezbollah-Anhänger sind und auch Hezbollah wirklich nur noch als politische Kraft sehen wollen, wo die auch die Schnauze voll haben. Und deswegen gibt es durchaus ein Risiko eines neuen Bürgerkriegs in Libanon, weil viele in Libanon die Schnauze voll haben in Hezbollah, obwohl sie auch verfeindet sind in Israel. Dieser ganze Aspekt der Frage wird in der USA wirklich, und das ist einer der großen Probleme der USA. Okay, natürlich Kern dieses Problems ist Trump, aber wir erleben, es war immer natürlich so, dass die Amerikaner ihre Innenpolitik in der Außenpolitik externalisiert haben. Das heißt, lauter außenpolitische Fragen, die ihre eigene Dynamik haben, sei es die Eurozonenkrise oder auch Kriege im Nahen Osten oder auch Spannungen im pazifischen Raum gegenüber China, auch von anderen Staaten, Japan. Das wurde alles in der USA rein aus einer innenpolitischen Perspektive, in den USA rein aus einer innenpolitischen Perspektive gesehen. Und das war immer ein Problem, aber es gab genug Kapazitäten in den außenpolitischen Eliten der USA, in den politischen Eliten, in den akademischen Eliten und verteidigungspolitischen Eliten zu verstehen, dass es auch Eigendynamiken gibt in unterschiedlichen Gesellschaften. Obwohl in der Eurozone-Krise war es was besonders schlimm, glaube ich, diese Dynamik und das hat durchaus langfristige Schrägen in der Beziehung zwischen USA und Europa hinterlassen. Aber in diesem Kontext, wir erleben, dass weil Trump so dieses System in den USA so destabilisiert hat, wird alles in den USA untergefügt unter diesen innenpolitischen Aspekten, unter diese innenpolitische Sicht. Und das heißt, diese libanesische Entwicklung, wo viele Libanesen die Schnauze voll haben mit Hezbollah, die haben die Schnauze voll mit Israel, weil aus sehr guten Gründen, weil die Israelis jetzt wirklich, jetzt ist genug, ne, die Israelis sollten mal aufhören, verhandeln, es gibt einen Weg, Hezbollah wirklich aus dieser, es ist auch fast im Interesse der schiitischen Gemeinde selber, diese Volksgruppe, die Hezbollah meint zu repräsentieren, eine Phase der Deeskalation, des Wiederaufbaus, des Ruhes, man könnte schon fast sagen, fast im Interesse Hezbollah selber, wenn sie jetzt mal aufhören und für eine Phase einfach auf der politischen und Infrastrukturebene ein bisschen ihre Organisation wieder aufzubauen. Da kommt natürlich dieser ideologische Faktor wieder rein, wo sie die auch nicht aufhören können, aus unterschiedlichen ideologischen, vermeintlichen Legitimationsgründen gegenüber der eigenen Ideologie.
Ja, ich glaube schon, dass sie glauben, dass ihr Schicksal, also das Schicksal von Hezbollah, sehr stark verbunden ist mit dem von Iran. Und wenn Iran kippt und fällt, dann gibt es auch keine Hezbollah mehr. Oder dann wird es zumindest sehr schwierig, den Laden aufrechtzuerhalten.
Auf diese Art und Weise. Die haben Angst davor. Sie wollen nicht einer von diesen anderen Gruppen werden. Libanon kann nur stabil sein. Und die schiitische Gemeinde in Libanon kann nur Frieden finden, wenn Hezbollah wirklich sich ein bisschen demilitarisiert und sich mehr als eine politische Bewegung wird. Aber die Generation von Führer, diese ganze Kadergruppen, natürlich haben sie Angst davor, ihren Sonderstatus zu verlieren. Nur wenn es so weitergeht, gibt es kein Libanon mehr. Das fällt, weil diese ganzen Spannungen auch diesen Staat auseinandernehmen werden. Das ist auch nicht im Sinne Syriens. Die neue syrische Regierung will nichts damit zu tun haben. Die wollen einfach rausbleiben und hoffen, dass alles stabil wird. Die haben genug eigene Schwierigkeiten intern. Die Türken und Europäer werden Libanon nicht retten können, wenn es wirklich schief geht. Dieser iranische Einfluss gedämpft werden muss, auf eine sehr vorsichtige Art und Weise. Aber es muss gedämpft und gemindert werden, um zu einem stabilen Ausgang da zu finden. Und Hezbollah muss langsam und sehr vorsichtig von dieser Klippe weggeschoben werden, auch in ihrem eigenen Interesse. Nur Trump und Netanyahu sind gerade die falschen Menschen, um das vorbeizubringen. Aber auf der anderen Seite, wir dürfen unsere Wahrnehmung nicht von einem US-Diskurs verzehren, wo alles, was Trump und Netanyahu schlecht finden, plötzlich gut ist. Und zum Teil auch, weil viele einflussreiche Menschen in der US-Akademiker und amerikanischen ehemaligen Offizierfiguren aus der Obama-Ära, Biden-Ära, so Akademiker, Diplomaten, Militärleute, Politiker, die aus dieser Generation kommen, sie versuchen jetzt ihren eigenen Ruf zu verteidigen, indem sie sagen, ja, unser Weg war der einzig mögliche, obwohl dieser Weg auch viele Fehler eingebaut haben, in dem Iran zu viele Möglichkeiten gegeben hat, gerade auch in Syrien, eine katastrophale Politik weiterzuführen, die am Ende gescheitert ist. Ne? Mhm. Das heißt, unsere Wahrnehmung dieser Situation, ist es in unserem Interesse als Europäer, dass Hezbollah nicht mehr diesen Einfluss in Libanon hat? Ist es in unserem Interesse, dass die Israelis langsam, ziemlich schnell davon abgeschreckt werden, so weiter vorzugehen in Libanon, wie sie es getan haben? Aber die andere Seite dieser Frage ist natürlich, dass Hezbollah und Hamas wirklich zu politischen Bewegungen und demilitarisiert werden, so oder so. Es ist in unserem Interesse, dass Syrien sich stabilisiert. Es ist in unserem Interesse, dass diese iranischen Milizen in Irak nicht mehr Irak destabilisieren. Es ist in unserem Interesse, dass Iran keine Nuklearwaffen kriegt. Und dass das iranische Regime, wenn nicht stürzt, mindestens nicht mehr ein aggressiver Akteur oder zu einem konstruktiven Akteur werden. Und die Obama-Politik hat zu viel Freiraum diesem Regime gegeben, sich weiter zu militarisieren. Es war eine fehlgeleitete Politik. Diese Trump- und Netanyahu-Politik, das baut unrealistische Kriegsziele auf, die nicht zu erreichen wird. Das führt zu einem strategischen Scheitern. Aber wir dürfen unsere Wahrnehmung nicht durch diese amerikanischen Neurosen, strategischen Neurosen und innenpolitischen Neurosen verzerrt werden. Wir dürfen uns nicht verzehren durch diese Debatten in den USA.
Ja, vor allen Dingen, wenn man mal guckt, wie die USA diesen Krieg dann auch angefangen haben, in Koordination mit Israel. Also das war ja eine bewusste Entscheidung von Trump. Die Schiffe waren ja im Grunde noch unterwegs. Dann hat er schon gesagt, oh, jetzt können wir die alle umnieten, da die Führungsetage. Dann machen wir das. Ich habe mir mal das Thema Irak und Kurdengebiete angeguckt, weil das war ja anscheinend bisher nach dem, was wir gehört haben, das Einzige, wo die Trump-Administration zusammen mit den Israelis eine Idee hatte, wie man im Iran einen Aufstand quasi anzetteln konnte. Reuters hat da eine sehr gute Reportage drüber gehabt, die ich aus Berichten aus der Region in dieser Zeit, die ich persönlich erfahren habe, zum großen Teil bestätigen kann, so 90-95%, den Rest weiß ich nicht. Aber wo man sagen kann, das ist so dilettantisch gemacht worden, dass es schon fast weh tut. Und das ist auch einer der Gründe, warum man sich als Europa da nicht in solche Kriege reinziehen lassen darf. Die haben im Grunde den Kurden signalisiert, ja, wir könnten uns vorstellen, dass ihr da reingeht, ausreichend Gebiet einnehmt und dann bricht das weg und dann stürzt der Iran quasi zusammen. Haben sie da irgendwie rumverhandelt, haben aber nie einen Plan auf den Tisch gelegt. Also haben denen nie gesagt, so und so machen wir es. Und dann haben die Kurden gesagt, okay, wir brauchen irgendwie eine Garantie, dass ihr uns beschützt, wenn die dann auf uns losgehen. So, ja. Und dann hast du ja im Grunde eine Situation, wo die Kurden gesagt haben, also wenn die dann auf uns losgehen, dann müsst ihr da sein. Boots on the ground. Ja? Also mit Männern da sein und uns mitverteidigen. Und ich habe so das Gefühl, das ist die ganze Zeit das gewesen, was Trump eigentlich nicht wollte. Der will nirgendwo da reingezogen werden. Also er will Krieg führen, aber er will nicht führen, höchstens aus der Luft.
Ja.
Wir haben das bei Obama mit Libyen gehabt. Das geht halt nicht, ne?
Ja.
Also du kannst nicht sagen, ja, macht ihr mal irgendwie so ein bisschen, wir geben euch ein paar Waffen. Auch unklar, ob es welche gab oder nicht. Man weiß es nicht. Aber wenn, dann gab es bestimmt nicht die Waffen, die dazu geführt haben, dass man gegen so eine IRGC, also die Revolutionsgarden, bestehen kann, die ja auch schweres Gerät haben. Was haben die Iraner gemacht? Die waren dort sehr strikt. Die haben sich dort dezentralisiert. Ja, wir kennen das von Al-Qaida. Und dann haben die einfach unabhängig vom Zentralkommando agiert und sind auf die Kurden da losgegangen. Und zwar von beiden Seiten. Einmal von Iran, aber die meisten Angriffe kamen wohl aus Irak selber. Das heißt von den iranischen Milizen im Irak gegen hauptsächlich die iranischen Kurden im Irak, die dort Militärbasen haben. Die anderen sind natürlich auch betroffen gewesen, ne, muss man dazu sagen.
Aber auch interessanterweise aber nicht zu viel geschadet haben. Ich fand das ein relativ, die haben einen Warnschuss abgegeben.
Ja, 5-6 Tote heißt es, aber das ist sicherlich auch, also weniger als es war.
Ja. Und das ist natürlich die Toten, es gab Tote, aber die haben nicht die iranischen Milizen so viel Schaden zugefügt, dass es dann irgendwie auch so eine Art Casus Belli. Das fand ich, ich meine, es gibt Aspekte dieses Regimes. Ich meine, wir sprachen von diesen ideologischen Dynamiken. Wir dürfen die Revolutionsgarden und auch das gesamte Regime nicht völlig homogen betrachten. Ich glaube, es gibt durchaus Elemente, deswegen kamen wir jetzt Verhandlungen. Ich glaube, es gibt durchaus Elemente in diesem Regime, die wirtschaftlich denken können. Es gibt durchaus Elemente in diesem Regime, die auch die Schnauze voll haben, ihre Ruhe haben wollen, in Schmuggelgeld machen wollen und daraus wollen wollen. Nur gerade die Elemente, die jetzt völlig auf Kriegsbasis sind, gerade die Elemente, die weiterkämpfen, sind die Elemente, die vielleicht am ideologischsten sind, die am ehesten dazu bereit sind zu sterben. Aber ich fand, wie sie mit diese Kurdenfrage umgegangen war, relativ geschickt, weil sie sind nicht zu weit gegangen. Das war eine relativ clevere Karte. Wären sie zu weit gegangen, wären die Schäden im kurdisch regierten Gebiet in Irak so groß gewesen, dass es auch zu einer eigenen Dynamik hätte führen können. Aber ja, ich meine, ich stimme dem allgemein überein. Das war völlig dilettantisch. Die iranischen Kurden haben da auch die richtige Entscheidung getroffen. Die haben sich da das ganz genau angeschaut und gesagt, no way, machen wir nicht. Und die haben die Waffen genommen und die werden da sitzen und die machen das, was, und ich glaube, wenn wir jetzt zurückkommen zu dieser Debatte, was innerhalb von Irans kommt, die iranischen Kurden, die da jetzt in Irak sitzen und abwarten, haben genau das, ich meine, von ihrer Sicht und ich glaube von der Sicht der gesamten iranischen Opposition in Iran das Richtige gemacht. Es ist völlig unklar, wie das jetzt weitergehen wird. Es heißt nicht, dass die iranische Opposition für immer verloren hat oder ihre Alliierten in der iranischen Diaspora für immer verloren haben. Nur natürlich in dieser dynamischen Situation, wo dieses Regime so am maximalsten mobilisiert ist, am maximalsten paranoid ist, wo die langfristigen Schäden sich noch nicht aufgewunden haben, wo man gerade Zehntausenden von Leuten verloren hat im Januar, wartet man ab. Man sieht, wann was weiterspielt. Gerade wenn die Amerikaner und Israelis bessere Alliierten werden, viel eher dazu bereit werden, auch eigene Opfer reinzubringen am Boden oder auch größere Risiken zu nehmen. Weil die haben jetzt nicht das maximale Risiko genommen. Die Amerikaner haben keine Bodentruppen jetzt noch nicht reingeschickt. Obwohl, ich finde, und das ist vielleicht das nächste Thema, oder vielleicht einer der letzten Themen, ich finde, es ist durchaus möglich, dass es am Ende zu amerikanischen Bodentruppen führen könnte, weil das alles seine eigene Dynamik entwickeln kann. Aber zurzeit man wartet ab, man sitzt da in Tabriz oder man sitzt da in Kermanschah oder wo auch immer oder in Mashhad oder bei den Balochi-Milizen da im Osten, die da natürlich, es gibt eine Baloch-Rebellion, das ist eine sunnitische Gruppe im Osten, oder zum Teil sunnitisch, zum Teil schiitisch, das ist natürlich auch gemischt. Da gibt es eine Gruppe im Osten, die eine lange und bewaffnete Rebellion gegenüber das Regime geführt hat, an der pakistanischen Grenze. Natürlich wartet man ab und sieht, was weitergeht. Und diese Erwartungen, dass die plötzlich alle in der Rebellion oder die Kurden da reinmarschieren oder die Balochis irgendwie die Städte im Osten übernehmen, Sahedan oder so, war auch völlig unrealistisch. Aber daraus den Schluss zu ziehen, dass wenn das Regime für immer sicher wäre, wären sie nicht mal am Verhandlungstisch. Die brauchen das Regime. Ich glaube, es gibt Elemente in diesem Regime, die durchaus verstehen, dass sie relativ schnell ein Verhandlungsergebnis brauchen. Und die können für sich auch ein gutes erpressen. Die können sich durchaus Sanktionslinderungen erpressen, die womöglich einen größeren Geldfluss in den Staat reinbringen, von außen, von asiatischen, europäischen Investoren, die Wirtschaftsprobleme ein bisschen lindern können und womöglich diese Unsicherheit des Regimes im Internen ein bisschen auf eine langfristige Bahn nehmen können. Deswegen meine ich ja, die Zeit für den Regime, ein Verhandlungsergebnis zu kriegen, ist jetzt. Weil das ist ja ein optimaler Zeitpunkt für die. Wenn das jetzt so weitergeht und wenn das über den Sommer weitergeht, natürlich kriegt die globale Weltwirtschaft in den USA und Europa und gerade Asien einen riesen Schaden wegen den fehlenden Öl- und Gasflüsse aus dem Golf. Aber die iranische Wirtschaft wird weiter und weiter zerbombt werden, bis es wirklich nicht mehr ein funktionsfähiges wirtschaftliches Modell hat. Das heißt nicht, dass das Regime stürzen wird übrigens. Ein solches Regime kann lange überleben, nachdem die Wirtschaft den absoluten Bach runtergegangen ist und nicht mehr zu reparieren ist. Weil diese Regimes durchaus, ein solches Regime kann lange in den Großstädten überleben oder die Hauptzentren der Macht überleben, nachdem die staatlichen Kapazitäten aus zusammengebrochen sind, solange es den Sicherheitsapparat unter Kontrolle ist. Aber langfristig gesehen ist dieses Regime auch in eine Sackgasse, wenn die Wirtschaft und die staatliche Kapazität und die Infrastruktur zusammengebrochen sind, auch wenn sie formell an der Macht sind.
Ja, Alex, da würde ich sagen, ich glaube, in dem Zustand waren wir vor dem Krieg. In diesem Zustand, die Wirtschaft ist am Arsch, aber das Regime kann sich noch gut halten, weil es mächtig genug ist. Wir haben jetzt, muss man aber auch sagen, während des Krieges nicht gesehen, dass es ideologische Abspaltungen gab. Also das Regime hat, aus welchen Gründen auch immer, hat sich gehalten. Es hat sich, also wenn man historisch drauf guckt, dann war ja der Krieg zwischen Irak und Iran damals ja quasi durchaus schöpfend für das Regime. Ne? Also sie haben davon ideologisch so profitiert und sich gefestigt. Danach haben sie ja erstmal die Macht, also sie haben während des Krieges die Macht nach innen festigen können. Dann nach dem Krieg sind sie nach außen gegangen. Dann gab es auch diese Kettenmorde und den ganzen Kram. Also da gibt es ja eine sehr interessante Zeitschiene, die quasi vor Offensichtlichkeiten nur so strotzt. Mhm. Das heißt, was wir da, glaube ich, gerade sehen, und das wäre auch noch ein Punkt, die sind halt echt alt, die Leute da, ne?
Ja. Das sind Gerontokraten.
Die sind alle zwischen 60 und 90.
Ne? Die sind alle aus dieser 80er-Jahre-Generation. Diese
Generation und des Irak. Das ist die Zeit, da waren die alle jung und haben sich und vital. Das heißt, die haben jetzt gerade erstmal wieder so einen Jungbrunnen für sich entdeckt. Ne? Die leben jetzt erstmal wieder auf. Und sie fühlen sich stark, weil sie das mit der Straße von Hormus so effektiv und auch die Propaganda dazu durchgesetzt haben. Da muss man schon sagen, das ist erstaunlich. Bei der ganzen Inkompetenz dieses Regimes nach innen ist es erstaunlich, wie clever die nach außen sind. Ne?
Aber es ist nicht schwer, eine Straße von Hormus zusammenzuschießen. That's not deep. Ne? Die Frage ist, was sie danach daraus machen.
Genau, also das ist jetzt wieder, aber im Verhandeln sind die schon gut. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass sie da unfähig sind. Ne? Da ist eher die Frage, ob man sich vielleicht zu stark fühlt gerade und die eigenen Karten, wie der Trump sagen würde, überreizt. Das Gleiche kann man aber auch immer für Trump sagen, dass er gerne versucht, seine Karten zu überreizen. Ne?
Aber deswegen würde ich nicht die Möglichkeit unterschätzen, dass es am Ende doch zu eine Bodentruppen der USA auf diesen Inseln kommt. Die Amerikaner manövern sich in eine Sackgasse rein, weil Trump, ich meine, die Iraner müssen auch, es ist die Frage jetzt, es gibt durchaus Menschen in diesem Regime, die kompetent sind. Es ist alles nur im Totalen gesehen, so im Allgemeinen gesehen. Es sind immer so Faktoren, ideologische wie auch wirtschaftliche Faktoren und auch machtdynamische Faktoren, die inkompetenten Seiten verstärkt haben, weil sie schlicht und einfach eine absolute Kontrolle über wirtschaftliche und Machtinteressen immer darüber eine Priorität setzen, als eine gewisse Flexibilität aufzubauen, um einen langfristigeren Spiel spielen zu können. Die haben ja, nehmen wir die 90er Jahre. Die 90er Jahre, okay, die haben Frieden geschlossen und dann waren sie unter der Führung von auf wirtschaftlicher Ebene und auch in der Regionalpolitik, gehen wir in den Golfstaaten, relativ pragmatisch Figuren wie Rafsanjani, die fanatischeren, ideologischeren Figuren könnten damit ihre Milizen aufbauen, gerade in Libanon. und die Anfänge dieser strategischen Abschreckungspolitik in Israel aufbauen. Aber das war darauf gegründet, dass Rafsanjani und alle wirtschaftliche und ausländische Pragmatiker für die auch Freiräume geschaffen haben. Hezbollah hat auch Leute weggeschossen in Berlin, in Mykonos. Ich weiß, diese Morde waren nicht nur in Deutschland, aber auch international. Aber zum selben Zeitpunkt gab es Figuren wie Rafsanjani oder auch Diplomaten, die es verstanden haben, die deutsche Regierung irgendwie auf ihre Seite zu bringen, aus gemeinsamen Interessen und auch Zusammenarbeit in anderen Fragen. Und es ist eben diese Frage, wenn das Regime immer noch das Personal hat, das versteht, dass Trump braucht irgendwo einen Sieg, er braucht irgendwie die Straße von Hormuz, muss dann wieder eröffnet werden, da müsste irgendein Verhandlungsergebnis mit den Golfstaaten kommen, die müssen sich wieder Freiräume schaffen. Und ich sage, diesen Move mit den Straßen von Hormuz, das gibt ihnen womöglich diese Freiräume zu tun. Aber ich glaube, ich habe irgendwie diese pessimistische Vermutung, dass sie wahrscheinlich diese Karten überreizen, weil sie sich zu mächtig fühlen, weil sie nicht verstehen, irgendwo müsste eigentlich ein Kompromiss ausgehandelt werden. Ich hoffe, ich meine mir auch selber, ich hoffe im Interesse von allen, dass es womöglich irgendeine Kompromissformel kommt. Ich glaube nicht, dass es dieses Regime langfristig wirtschaftlich retten wird. Du hast recht, die Wirtschaft war am Boden. Es wird ja auch zum Teil, weil diese Idee, es gibt eine Riesendebatte in den USA über die Fähigkeit von Luftschlägen und amerikanische militärische Macht, langfristige strategische Ziele in der USA hinzukriegen. Es ist eine relativ abstruse strategische Debatte geführt von Leuten wie Robert Pape und so. Und die sehen sich jetzt bestätigt. Nur was daraus entstanden ist, und das kommt wieder zurück zu diesem Hauptthema, ist, dass die amerikanische Debatte selber die eigene Macht unterschätzt. Okay, die US-Luftkräfte können wahrscheinlich nicht dieses Regime stürzen. Die können aber diese wirtschaftliche Modell, das schon, wie du meintest, am Boden war, viel weiter langfristig zerstören. Und ich meine, wir sehen zum Teil diese Schäden nicht, dass jetzt in Iraner zugefügt worden ist. Ich hoffe, dass das iranische Regime durch diesen Druck erkennt, dass sie jetzt eine relativ gute Karte haben, aber sie müssen eventuell relativ schnell diese Karte spielen. Sonst manövrieren sich die Amerikaner in sich in einer Sackgasse, wo sie doch Bodentruppen reinschicken, wo Larak oder Qasem oder die von den Vereinigten Arabischen Emiraten, es gibt Inseln, die zwischen Iran und Frankreich, die VOE auch zurückhaben wollen, dass es dazu kommt. Ich glaube, das darf man nicht wegwerfen, dass sich Trump sich in eine solche Sackgasse eventuell manövriert, dass er diese Bodentruppen reinschickt. Dann gerät alles außer Kontrolle. Aber wie gesagt, ich glaube, die Iraner brauchen auch ein Verhandlungsergebnis, gerade weil sie nicht unschlagbar sind, gerade weil sie auch eigene Probleme haben. Wenn wir zurückkommen zur Frage des Aufstandes. Ein Aufstand wird nur in der Nachkriegszeit passiert. Keiner oppositioneller Iraner wird jetzt in den Straßen rausgehen. Das hängt sehr viel von der wirtschaftlichen Entwicklung nach dieses Krieges ab. Aber dieses Regime als unstürzbar zu sehen, finde ich auch höchst problematisch. Gerade weil diese wirtschaftliche Komponente wird ausgesehen. Das ist eine Gerontokratie, die sind nicht diese frische Jungs aus den 80er Jahren. Das sind Leute, die wirklich bis zum Ende sind. Es gibt auch große Führungsfragen. Ich meine, Mojtaba Khamenei, der Sohn von dem getöteten Führer, der jetzt in seinen Fußstapfen kommt, keiner hat ihn gesehen. Wo ist denn Mojtaba Khamenei?
Ja, der ist, also ich habe ja von Anfang an gesagt, ja, entweder ist er tot oder der liegt irgendwo im Koma oder sonst was.
Ja.
Weil es ist ja klar, also wenn du einen Krieg führst, wo auch immer nach dem großen Führer gesucht wird, um ihn umzubringen, ja, also nach der Führungsetage, dann hast du ja nur die Chance, jemanden quasi ins Schaufenster zu stellen, der vielleicht nicht mehr allzu viel zu verlieren hat.
Diese ganzen internen Probleme werden nur in der Nachkriegszeit sich völlig entwickeln. Während dieser Kriegsmobilisierung ist es natürlich, es gibt lauter strukturelle Probleme. Dieses Regime kann womöglich diese strukturellen Probleme überleben, aber es muss dann auch irgendwie Kompromisse finden, um da rauszukommen. Und auch mit der Außenwelt. Und deswegen gibt es jetzt ja auch eine Chance, wirklich, es gibt eine Drucksituation, eine Chance, wirklich zu einer stabileren Situation zu kommen. Aber dieses Regime muss etwas dafür auch geben und geben wollen und verstehen, dass es etwas geben auch rübergeben wollen, sei es diese nukleare Systeme, der Straße von Hormuz sowieso. Wenn die fanatischeren und ideologisch geführten Aspekte dieses Regimes die Oberhand gewinnen, werden sie diese Karten überreizen, zu lange warten und dann werden die Amerikaner weiter wollen und die Amerikaner werden scheitern, ihre spezifische, größere strategische Ziele zu erreichen, alle zu erreichen. Aber mein Gott, es wird in diese dämliche Debatte so überschätzt, wie viele Menschen sterben können unter amerikanischen Gewalt und wie viel zerstörerische Kraft die Amerikaner entfalten können, um eine Gesellschaft permanent zu zerbrechen. Das heißt, dass das Regime nicht fällt, wird wahrscheinlich nicht fallen, aber die iranische Gesellschaft und Wirtschaft wird zusammen zerbrechen. Und das wollen wir eigentlich auch nicht, auch wenn wir eine bessere Zukunft haben wollen für den Iran nach diesem Regime.
Ich will noch einen letzten Punkt aufmachen. Einer der angeblichen Gewinner des Ganzen, den wir jetzt noch nicht thematisiert haben, China. die angeblich megamäßig davon profitieren würden, dass jetzt dieser Krieg herrscht. Und zwei Sachen geben mir da besonders auf den Keks, muss ich sagen. Die Behauptung, China würde als irgendwie valider Akteur in der Weltwirtschaft wahrgenommen, der andere völlig verlässlich behandelt und nicht harassed, wenn ihnen irgendwas nicht in den Kram passt. Also vor nicht allzu langer Zeit, also in diesem Jahr, ist China auf Japan losgegangen, hat einen riesen Fass aufgemacht, weil die irgendwas gesagt haben in Sachen Taiwan, das ihnen nicht gefallen hat. Und seltene Erden beschnitten und so weiter und so fort. Wir haben das auch in der EU gesehen. Ja, da wurden auch schon Länder harassed, weil sie etwas gesagt haben, was den Chinesen nicht gepasst hat. Letzt ist auch noch nicht so lange her. Da sind ganze EU-Gesetze wegen entstanden. Also man sieht schon, dass China vielleicht jetzt nicht unbedingt Krieg führt, dass es aber seine wirtschaftliche Macht durchaus auf andere niederlässt, wenn die dann etwas tun und sagen, was China nicht gefällt. Und das ist ja etwas, was man nicht einfach abstreiten kann, bloß weil man Trump blöd findet.
Ja, ja.
Und also das ist ja ein bisschen blödsinnig.
Das ist ähnlich wie dieser Houthis-Punkt von vorhin. Ne? Dass die Houthis werden glorifiziert, obwohl das ein Gewaltregime ist. Ne? Dass seine eigenen Interessen verfolgen. Wir können natürlich unterschiedlicher Meinung sein, inwieweit die Houthis Risiken für die Iraner nehmen können. Aber ich stimme dazu, dass die Houthis, das sieht man nicht nur mit China. Ne? Das sind lauter Akteure, die einfach einen katastrophalen Einfluss haben auf die Weltentwicklung. Denen wird ein Free Pass gegeben. Ne? Die werden einfach so ein bisschen leichter angehandelt, weil sie gegen den bösen Trump sind. Aber ja, zurück zu China. Auch diese Idee, dass die China unverletzlich ist. Das ist auch ein Wahnsinn. Natürlich haben das chinesische Regime seine eigenen Schwachpunkte.
Ja, der zweite Punkt in Sachen China ist, ich meine, heute sind mal einfach so ein paar Exportzahlen rausgekommen. Ne? Da wurde erwartet, dass irgendwie 8,6% zulegen die chinesischen Exporte, also im Allgemeinen, waren dann 2,5% zum Vorjahresmonat im März. Also da kann man jetzt auch nicht unbedingt behaupten, dass das gut läuft für China. China hat in der Binnenwirtschaft massive Probleme, sinkende Preise, die jetzt auch erstmals gestiegen sind, aber nicht etwa, weil mehr konsumiert wurde und eine höhere Nachfrage da war, sondern weil einfach der Ölpreis gestiegen ist. Also das ist jetzt auch nicht eine gute Varianz der Inflation, die da reingekommen ist. Im Gegenteil, die wird Binnenkonsum kosten. Also da sieht man auch, dass China aufgrund seines Geschäftsmodells Export, das es ja in den letzten Jahren nochmal stark ausgeweitet hat und meinte irgendwie, die Wirtschaften anderer dadurch ja auch schwächen zu müssen, um seine eigene zu befördern, das schlägt halt in so einer Situation dann auch sehr stark zurück. Also man sieht auch hier, dass das kein Selbstläufer ist, dass China aber ein großes Interesse hat, dass das hier aufhört, ne? Also dass der irgendein Frieden herrschen wird in Zukunft.
Es gibt auch bei dieser Gegenblockade von Trump gegenüber die Iraner. Übrigens, was ich fand auch, gerade wenn wir diese verzerrende Wahrnehmung, ich war überrascht, dass die Amerikaner diese Blockade nicht früher gemacht haben, weil vieles, was Trump macht, ist strategisch wahnwitzig, aber das ist klar. Wenn man erstmal in einen solchen Krieg kommt, blockiert man auch die Exporte des Gegners. Es war eher wahnwitzig, dass es ermöglicht hat, dass die iranischen Öl weiterverkauft werden konnten in den letzten paar Tagen des Krieges. So aus war eine Panikreaktion. Aber plötzlich gibt es die Reaktion der USA, oho, Trump ist wahnsinnig geworden, er blockiert die Iraner. Nee, das ist eine normale militärische Zugang. Und da sind die Chinesen relevant. Und dann kam es gerade von vielen Menschen, die aus der Obama-Ära Einfluss ausgeübt haben, über diese JCPO-Prozess meinten, oho, was passiert, wenn die Chinesen da Schiffen reinsitzen, um einen Konvoi zu schicken? Und ich habe wieder mal Kopf in den Händen gesetzt, weil ich fand, das wäre ein Riesenrisiko für die Chinesen, das durchzuführen gegenüber den Amerikanern und Iranern. Die Chinesen tun alles, sich aus dieser Situation rauszuhalten. Genau wie die Europäer. Aus ähnlichen Gründen. Die wollen sich nicht diesen Risiko aufnehmen, da sich da zwischen den USA und Iran reinzugeraten. Und es gibt diese massive Überschätzung der chinesischen militärischen Fähigkeiten. Ja, China ist ein immenser Akteur im asiatisch-pazifischen Raum, aber die haben nicht Kapazitäten für größere Operationen außerhalb des Indischen oder nicht mal so viel im Indischen mehr, außerhalb des pazifischen Raums. Xi hat gerade, und das, wenn man jetzt zurückkommt zu deinem Punkt über das chinesische System, dass es eben nicht unverletzlich ist, dass es eben eigene Probleme hat. Xi hat in den letzten 3 Jahren die gesamte Führungsebene des chinesischen Militärs mehrmals ins Gefängnis geschickt und ins Exil oder einfach weggefeuert. Das chinesische militärische Führungsebene findet sich im völligen Chaos. Und da soll man jetzt erwarten, dass die Chinesen effektiv ihre Macht ausüben werden, nicht nur gegen uns, aber auch gegenüber Taiwan und andere. Es gab massive Probleme in den chinesischen Immobilienmarkt. Ich bin kein China-Experte, aber ich habe viele Kollegen, die China-Experten sind. Und man muss erstens China respektieren. Das ist eine Großmacht, das ist ein Riesenakteur. Das ist neben der USA, neben der EU neben Indien, vielleicht in der Zukunft Brasilien, einer von 4 oder 5 großen Zentren der geoökonomischen Macht, ohne Frage. Die werden immensen Einfluss ausüben. Die haben einen sehr kompetenten Staatsapparat, eine mächtige Wirtschaft. Aber die sind genau wie die Europäer, Inder und USA, die sind nicht unverletzlich. Die haben massive interne Probleme. Und das kommt wieder zu dieser verzerrenden Externalisierung der US-innenpolitischen Debatten auf der Welt. Es gibt einen Großteil, weil Trump so inkompetent ist und so katastrophal, auch innenpolitisch und wirtschaftspolitisch, wird plötzlich Xi Jinping und das chinesische Regime auf ein Protest gesetzt. So gesagt, wow, die haben langfristige Pläne, die denken in 1000 Jahre, die werden uns alle übernehmen. Aber es gibt lauter strukturelle Probleme in die chinesische Wirtschaft, die auch in dieser Krise akzentuiert werden. Und die Chinesen haben keine magische Lösung, die USA oder die Iraner davon abzuhalten, weiterzugehen. Die haben genauso so viel oder so wenig Einfluss wie die Inder und die Europäer in diesen Fragen, die alle versuchen zu vermitteln, das alles irgendwie so zu lenken, dass die Iraner nicht mehr so aggressiv nach außen gerieren, dass die iranische Staat und Wirtschaft nicht völlig zerstört werden und dass die USA auch etwas kriegen, sodass sie weggehen können und sagen, wir haben gewonnen und dann gibt's wieder Ruhe im Laden. Deswegen ja, ich stimme dir zu.
Also wir haben über die letzten Jahre auf alle Fälle gesehen, dass die Chinesen in Nahost zwar präsent sind und dadurch immer mal wieder etwas so wirkt, als ob sie Einfluss hätten, aber im Großen und Ganzen sie nicht wirklich Einfluss haben.
Wie die Europäer und Inder.
Wie die Europäer, die sind auch präsent, aber haben wenig Einfluss bis gar keinen Einfluss. Vielleicht noch kurz zu China. Sie sind halt wesentlich cleverer, das muss man schon sagen. Also sie machen dann halt einen Riesenfass bei Taiwan auf. Alle gucken auf Taiwan und dabei werden die Basen im Südchinesischen Meer ausgebaut und man macht irgendwelche Deals mit Philippinen, die dann halt ein paar Konzessionen in der Hinsicht da auch rübergeben, damit sie Öl und gemeinsame Ölförderung bekommen und dadurch vielleicht wieder etwas stabiler dastehen, als sie gerade. Also die wissen halt die Situation schon zu nutzen für ihre anderen Sachen. Aber im Großen und Ganzen sehe ich jetzt nicht, dass sie so viel Einfluss hätten, dass sie da den Frieden auslösen. Ne? Und auch diese Geschichte, dass angeblich China jetzt einen großen Beitrag geleistet hätte, um die Verhandlungen zwischen Iran und USA irgendwie zu befrieden. Das wird behauptet, aber es gibt im Grunde gibt's dazu wenig Informationen, sodass man vielleicht vermuten könnte, das ist so ein Bonus, den man ihnen rüberschiebt.
Diese Idee einer China-Iran-Achse ist höchst problematisch, wenn man es so betrachtet, dass die Chinesen auch immense Mengen an Öl und Gas aus Katar und Saudi-Arabien und VAE importieren. Die Führung von VAE ist heute in Beijing gelandet. Oder was umgekehrt? Die sind jetzt in Beijing heute. Die Chinesen, genau wie die Europäer und die Inder, das sind die drei anderen Zentren, zwei anderen Zentren neben China und USA, haben eben Rieseninteresse, dass es jetzt Ruhe ist im Golf, dass die Weltwirtschaft sich stabilisiert. Alle drei, China, EU, Indien, haben riesige interne Probleme, aber haben auch externe Machtmöglichkeiten. Und alle drei wollen irgendwie, dass sich das jetzt weiter lindert, sodass sie wieder weiterarbeiten können. Die Chinesen sind in der Hinsicht clever, wo ich glaube, dass das Xi-Regime und auch das gesamte Staatsapparat vor und nach Xi eine viel realistischere Sicht der eigenen Macht und Schwachpunkte haben, als die Amerikaner über die China haben. Ne? Es gibt viele in der Debatte in den USA, die China wieder immer am Protest setzt. Weil man nicht von den Chinesen selber hört, gibt es eine viel nuancierte Betrachtung der eigenen Machtmöglichkeiten. Ich meine, die Chinesen verstehen sehr gut, dass sie immense Macht aufbauen können im asiatisch-pazifischen Raum. Die wollen erstmal dort konsolidieren, bevor sie irgendetwas viel Größeres auf der Weltebene machen. Auch neben Belt and Road, diese massive Investition in anderen Staaten, war zum Teil auch um eine Externalisierung der eigenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die wollten Produktionskapazitäten da aufbauen. Das war nicht nur ein strategisches Ziel, aber der Fokus der Chinesen ist immer im asiatisch-pazifischen Raum. Das ist relativ sinnvoll. Das würde ich auch sagen aus der EU. Das ist viel sinnvoller für uns Europäer, uns auf den Mittelmeer und Nordatlantik zu fokussieren, dass wir uns mindestens erst da konsolidieren, bevor wir irgendwelche größeren Ambitionen aufbauen können. Indien im indischen Meer. Der einzig wirklich globale Akteur ist immer noch die USA. In der Hinsicht, ja, die Chinesen sind cleverer, sind viel fokussierter. Aber gerade weil sie durchaus ihre eigenen Schwächen vielleicht besser verstehen als viele Hype-getriebene soziale Medienakteure oder diese Externalisierung der internen US-Debatte. Ich glaube, die Chinesen werden da jetzt nicht reinlatschen im Golf, genauso wenig wie die Europäer. Wir beide gemeinsam unsere Schwächen und Stärken vielleicht besser verstehen, als Trump die Schwächen und Stärken der USA verstehen. Deswegen ist hier lationelle strategische Sackgasse, aber vielleicht nochmal als letzter Punkt. Wir dürfen unsere Wahrnehmung von China und anderen Weltenteilen, unsere Wahrnehmung von uns selbst als Europäer nicht verzerren lassen durch diese Externalisierung dieser US-innenpolitischen Debatten. Wir dürfen und gerade jetzt in diesem Krieg unsere Wahrnehmung von Israel, von Lebanon, den Golfstaaten, von Iran, die alle Stärken und Schwächen haben. Und dieses Regime wird durchaus überleben, aber es wird ein anderes Regime sein in eine viel schwierigere wirtschaftliche Lage, in eine interne Krise, die wirklich vielleicht sich wieder entladen werden, aber nur in der Nachkriegszeit. Wir dürfen diese Dynamik nicht verzerren lassen von einer Externalisierung, einer US-Debatte, die mehr sagt über die USA als der Zustand der Welt.
So, dann vielleicht noch ein letztes. Es gibt ja durchaus eine Debatte, dass Europa jetzt daran teilnehmen soll, hier die Straße von Hormus frei zu machen. Jetzt mal abseits dieser vielleicht etwas irrsinnigen Debatte, weil wenn es da einen Kampf gibt um die Wasserwege, dann sind die Iraner mit den Drohnen vielleicht doch ein bisschen stärker dabei. Sie haben ja sehr viel in der Ukraine gelernt und die Ukraine waren sehr effektiv dabei, die russische Schwarzmeerflotte platt zu machen. Deswegen wäre es aber nicht ganz verkehrt, wenn Europa vielleicht gar nicht so sehr mit den USA, sondern vielmehr mit den Golfstaaten versucht. Kooperationswege zu finden, auch militärischer Natur. Also wo man ganz klar sagt, okay, wir haben ja gemeinsame Probleme, lass uns da mal drüber reden, wie wir da zusammenkommen. Die Ukrainer haben das natürlich wunderbar vorgemacht bei den Drohnen. Die Südkoreaner verkaufen ja jetzt auch schon wieder Abwehrraketen, die dann wahrscheinlich der Ukraine fehlen werden.
Die Franzosen und Italiener sind schon da und verkaufen. Und Keir Starmer war da letzte Woche. Ich glaube, die sind schon...
Aber es geht ja nicht nur um Rüstungsverkäufe, ne? Es geht ja schon auch darum, dass man da vielleicht eine Kooperation aufbaut und dadurch dann auch hinten raus Verbindungen wieder hat, die einem weiterhelfen. Weil das auch vielleicht die ein oder andere Volatilität auffangen könnte, die durch die USA ausgelöst werden.
Aber diese Volatilität ist nicht nur durch diesen aggressiven und aber sehr, sehr unberechenbare Aggressivität von Trump. Ich glaube, wir müssen uns auch vor Augen haben, dass nach den Midterms, nach diesen Wahlen später diesem Jahr, für diese Parlamentswahlen faktisch in den USA oder auch die Präsidentschaftswahlen, weil Trump so inkompetent agiert und so wild agiert, könnte es durchaus zu einer Überkorrektur in der US-Innenpolitik führen, wo es zu einer völligen Abkehr, ich meine, es gibt schon seine sehr starken Elemente, nicht nur bei den Republikanern, aber schon auch bei den Demokraten, die einfach weniger machen wollen in dieser Welt. Und wenn es wirklich schief geht für die Amerikaner, wo, okay, und ich denke, das iranische Regime kommt geschwächt raus, aber wenn das iranische Regime da irgendwo steht und vielleicht sich eine Sanktionslinderung rausverhandelt und ein bisschen länger überlebt. Wie gesagt, es gibt vielleicht Elemente in diesem Regime, die durchaus den Zeichen der Zeit erkennen und flexibler agieren werden. Aber das ist alles eine Debatte für die Nachkriegszeit. Aber wenn es noch da ist und das wirklich als Katastrophe gesehen wird in den USA Innenpolitik, ist es durchaus möglich, dass eine zukünftige amerikanische Regierung wirklich nichts mehr zu tun haben wollen mit dem Nahen Osten und sich weniger und weniger da beteiligen. Und dann müssen wir nicht nur als von der EU-Seite, EU-UK, EU/UK, Ukraine, Türkei, ne, alle, die da in diesen gemeinsamen Wirtschaftsraum sitzen, aber da müssten auch Indien und China sich das betrachten und fragen, okay, wenn die Amerikaner jetzt nicht mehr wollen, wie können wir gemeinsam zusammenarbeiten, um multilateral ich klinge jetzt langsam wie ein auswärtiger Amtsbeamter, aber das glaube ich schon, dass eine postamerikanische, dass wir durchaus Risiken haben, dass wir wild eine Überkorrektur von den wilden amerikanischen militärischen Agieren zu einem postamerikanischen Zustand mindestens vorübergehend haben können in der Region. Und da müssen wir natürlich als Europäer betrachten.
Also das vielleicht auch nutzen, um dann auch mit China oder Indien noch mehr Gemeinsamkeiten zu finden.
Um sich um diese Straße zu sichern mit den Golfstaaten und vielleicht Iran mit diesem Regime oder gegen diesen Regime, so Zuckerbrot und Peitsche einfach zu sagen, hier gibt es gewissen Guardrails, da dürft ihr nicht rüber, aber natürlich wollen wir auch wirtschaftlich zusammenarbeiten, weil wir wollen nicht, dass euer Staat und eure Gesellschaft und Wirtschaft zusammenbricht, das wollen wir auch nicht. Irgendwo eine Via Media zu finden, vielleicht ist das zu optimistisch. Ich hoffe, dass dieses Regime oder diese Elemente des Regimes, die eher wirtschaftlich denken, erkennen und wissen, dass für die ist das jetzt, diesen nächsten zwei, drei Wochen sind die Zeit für das Regime, ein Verhandlungsergebnis herauszufinden. Sie sind jetzt, das ist die Phase, wo sie wirklich die besten Karten haben. Wenn sie aber zu lange warten, geht's lange so weiter und es entfaltet sich wieder diese amerikanische zerstörerische Kraft, die nicht nur die Weltwirtschaft in den Bach runterschickt, aber den Iran wirklich permanent als Gesellschaft und Wirtschaftsmodell wirklich permanent einen Schaden zufügt, von dem sie lange, lange nicht wieder aufstehen können. Aber wie gesagt, wir müssen über eine mögliche Zukunft nachdenken, wo die Amerikaner nicht mehr wollen. Und ich glaube, diesen Willen gibt's nicht mehr. Das ist ein sehr, sehr unbeliebter Krieg in der USA. Ne? Und es wird alles jetzt mit Trump assoziiert.
Ja gut, also ich meine, das ist aber auch verständlich, oder? Das ist ja wirklich Gaga, das Ding.
Nee, nur das verstehe ich ja. Aber was daraus fließen könnte, ist, dass mehr und mehr Amerikaner einfach sagen, nee, wir wollen nicht mehr. Aus, Schluss. Wir gehen völlig weg. Und dann sitzen wir als Europäer, als Inder, als Chinesen und sagen, shit, dann müssen wir das irgendwie auch absichern können mit den Golfstaaten.
Also ein Ding, was mich so ein bisschen umtreibt, ist, dass wir, glaube ich, schon auch aufhören müssen, immer alles als Bedrohung zu sehen. Und ich finde, das ist bei so Ländern wie China, die ja sehr ambivalent sind in mancher Hinsicht, umso schwieriger, weil sie auf Deutschland zum Beispiel sehr bedrohlich wirken. Die nehmen uns alles weg, die bauen da ihr Militär auf, die sind riesig. Und mein Plädoyer ist ja immer, entweder gestaltest du was oder du wirst gestaltet. Das heißt also, man sollte da eher gucken, dass man in diesen Gestaltungsmodus reinkommt, der natürlich auch wehtun wird, ne, in vielerlei Hinsicht.
Die Europäer machen sich selbst immer kleiner, als sie sind. Wir sind auch riesig.
Genau. Ja, man muss halt mal diese Schmerzen aber dann auch durchstehen.
Und wir sind dazu fähig, diese Schmerzen sind wir gegenüber Russland durchgestanden, aber einfach nur, weil wir so und so in der Sackgasse als Europäer mal geführt haben, dass wir keine Wahl mehr hatten. Aber das hat durchaus gezeigt, dass wir dazu fähig sind und dass wir immense Macht haben. Wir müssen auch konstruktiv, schon konstruktiv, aber wir müssen verstehen, dass wir diese Macht benutzen müssen manchmal, um das mit in Zusammenarbeit im Konzert, wenn man diesen Spruch des 19. Jahrhunderts benutzt, mit anderen Großmächten konstruktiv mitzugestalten, auch wenn die USA ausfallen. Weil das finde ich für mich die große, die Trendlinien in den USA sind, okay, die werfen wild um sich herum, aber Trump verbraucht sehr schnell diesen strategischen Kapital des inneren Konsenses für diesen weiteren Ausgaben für Verteidigung, für diese weitere globale Rolle. Diese globale Rolle stützt sich auf einen Konsens innerhalb der amerikanischen Gesellschaft. Und wenn dieser Konsens weg ist, sind die Amerikaner sehr schnell weg. Dann müssen wir als Europäer verstehen, wie können wir gemeinsam unsere Macht benutzen, um uns unseren eigenen Neighborhood abzusichern und zu stabilisieren. Wie können wir mit den Golfstaaten, Indien, China, Brasilien und so weiter zusammenarbeiten, um eine stabile Weltordnung aufzubauen, auch wenn die hin und wieder, ich glaube nicht, dass die Amerikaner permanent weg sein würden, aber darauf zu zählen, dass die Amerikaner immer da sein werden, in jedem Kontext, in jedem Jahrzehnt, das, glaube ich, ist auch jetzt unrealistisch. Und wir starren alle so fixiert auf Trump und Netanyahu und auf das iranische Regime morgen oder übermorgen. Wir denken, wir sind nicht mehr dazu fähig. Die amerikanische Debatte in den USA ist nicht mehr dazu fähig, langfristig zu denken. Aber wir als Europäer oder Inder, Chinesen und so weiter, wir müssen diese Fähigkeit behalten und uns nicht reingezogen werden in diesen internen US-Debatten. Wir müssen diese Fähigkeit, das langfristige Denken durchzuführen. Diese Fähigkeit müssen wir noch behalten können, gerade wenn wir auf eine Situation zusteuern, wo die Amerikaner nicht mehr da sind.
Ja, vor allen Dingen diese völlig bescheuerten Debatten da drüben brauchen wir nicht zu eigen machen. Also das immer abseits aller anderen Dinge. Also vielleicht noch ein letzter Hinweis. Wir führen ja hier auch manchmal Debatten. Einmal im Monat schreibe ich ein ausführlicheres, Essay würde ich es jetzt auch nicht nennen, aber eine ausführlichere Betrachtung. Eins dieser Nebenthemen des Ganzen auf www.auslandsbericht.de ist zwar paid meistens, aber ausführlicher als sonst üblich. Ja, in dem Sinne, Alex, vielen Dank fürs Mitmachen hier und dann gucken wir mal einen Monat weiter, was die Amis draus gemacht haben hier, ne? Ob wir dann den Frieden verkünden können. Also danke für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Marco.
So, und ihr könnt dann nochmal auf www.frontimes.de gehen, kommentieren und Premium-Abos abschließen und so weiter. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis bald mal wieder.
Das war Foreign Times. Außenpolitik ganz nah. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de. Bis zum nächsten Mal.